Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und mit uns ein bisschen tiefer in den katholischen Glauben eintauchen wollen. Wir befinden uns gerade im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 699. Das wird Ihnen jetzt wenig sagen. Wir befinden uns in dem Bereich über das Vaterunser. Das sagt Ihnen schon mehr. Wir haben das letzte Mal vor allem das Wort unser betrachtet, was es uns genau sagen kann, soll und darf. Zu Gast ist bei uns auch heute wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer, und grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir haben letztes Mal ziemlich mitten in diesem Abschnitt über das Vaterunser aufgehört. Vielleicht, wenn Sie kurz einmal zusammenfassen, was wir da bisher darüber gehört haben.
Ja, gerne. Das letzte Mal haben wir die zwei Worte Vater und unser genauer betrachtet. Zunächst beim Wort Vater ging es darum, dass wir uns von gewissen Vorstellungen bezüglich der Vaterschaft Gottes unsere Vorstellungen reinigen. Das heißt, wir sollen uns nicht zu sehr von einem irdischen Vaterbild leiten lassen, sondern vielmehr, so sagt der Katechismus, vom Vaterbild, das Jesus uns gegeben hat. Denn Jesus selber hat ja den Vater offenbart. Und weil Jesus vom Vater gesprochen hat, wissen wir, dass er eben Vater ist. Und wir dürfen also wie Jesus auch den Vater Abba, guter Vater, nennen. Dann hat der Katechismus uns gelehrt, wenn wir Vater beten, dann bedeutet das, dass wir auch direkt Gemeinschaft haben mit Gott, mit diesem Vater. Der Katechismus ist dann weitergegangen und hat uns gesagt, wir können das Vaterunser nur beten, wenn sich gleichzeitig auch zwei Grundhaltungen in uns entwickeln. Die erste ist das Verlangen und der Wille, uns Gott selber anzugleichen. Also das Bemühen durch das Beten des Vaterunsers, Gott ähnlich zu werden, so vollkommen zu werden wie er. Das ist natürlich ein ganz großer Effort, den wir da machen müssen, ein großer Anspruch, aber so sagt der Katechismus, ist das eine der wesentlichen Grundhaltungen. Wir können nicht einfach mit einem gespaltenen Herzen Vater unser beten, sondern wenn wir es beten, dann soll eben dieses Verlangen, dieser Wunsch in uns, Gott ähnlicher zu werden, uns ihm anzugleichen, auch stark wachsen. Und die zweite Grundhaltung, mit der wir das Vaterunser beten sollen, ist das demütige und vertrauende Herz. Wir sollen es also wirklich mit einem kindlichen Vertrauen, aus einem kindlichen Verhältnis gegenüber dem guten Vater im Himmel beten. Und dann haben wir uns auf das Wort unser konzentriert. Und auch da sagt der Katechismus ganz interessante Sachen. Zunächst einmal bedeutet dieses unser, dass der himmlische Vater nicht einfach Privatbesitz eines jeden Einzelnen ist, sondern er ist eben ein Allgemeingut. Er gehört allen. Das bedeutet das Wort unser. Er ist nicht mein Vater alleine, er ist auch mein Vater, aber er ist vor allem unser Vater. Er ist der Vater von uns allen. Und dann bringt dieses Wort unser auch zum Ausdruck, dass er derselbe Vater Jesu Christi ist. Wir sagen also mit Jesus unser Vater. Und er ist der Vater von Jesus und er ist unser Vater, der Vater von uns. Und schließlich sagt der Katechismus, dass wir das Vaterunser, das bedeutet dieses Unser, das bringt dieses Unser zum Ausdruck, immer in Gemeinschaft beten, also als Kirche beten. Wenn wir das Vaterunser beten, dann betet immer die ganze Kirche mit. Und bis hierher sind wir gekommen und von da geht es jetzt weiter.
Und der nächste Absatz, der beginnt auch mit einem Deshalb. Das heißt, dieses Gemeinsame wird nun fortgeführt. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, dann schlagen Sie ihn auf der Seite 699, der Abschnitt 2791. Deshalb, also wegen diesem Gemeinsamen, bleibt trotz der Trennungen unter den Christen das Gebet zu unserem Vater das Gemeingut aller Getauften und ein dringlicher Aufruf an sie. Durch den gemeinsamen Glauben an Christus und durch die Taufe verbunden, sollen sie mit Jesus für die Einheit seiner Jünger beten.
Genau, das ist ja das große Drama in unserer Christenheit, dass wir so gespalten sind. Und eigentlich erlaubt das Gebet des Vaterunsers diese Spaltungen nicht. Wir wissen, dass Jesus im Abendmahlsaal in diesem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet ausdrücklich um die Einheit aller an ihn Glaubenden gebetet hat. Vater, gib, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Und das haben wir ja nicht mehr. Und dennoch sollten wir immer um diese Einheit mitbeten, wenn wir Vater unser beten. Also die Betonung dieses Wortes unser bedeutet auch eine Betonung der Einheit, der Wunsch, die Sehnsucht wieder nach dieser Einheit, die Jesus ja in das Christentum hineingelegt hat und die wir durch unsere Fehlhaltungen im Laufe der 2000-jährigen Kirchengeschichte halt auch zerstört haben. Also das Vaterunser, so sagt der Katechismus, ist immer wieder ein Allgemeingut aller Getauften und der dringliche Aufruf an alle Getauften, für die Einheit zu beten. Und das Vaterunser ist also auch ein einheitsstiftendes Gebet.
Wenn wir das Vaterunser aufrichtig beten, geben wir den Individualismus auf, denn die Liebe, die wir empfangen, befreit uns davon. Das Unser zu Beginn des Herrengebetes, wie das Wir der letzten vier Bitten, schließt niemanden aus. Damit es aufrichtig gebetet wird, müssen unsere Spaltungen und Gegensätze überwunden werden.
Ja, auch hier kommt das wieder sehr deutlich zum Ausdruck. Wir geben also, wenn wir das Vater unser mit der Betonung dieses Wortes unser beten, unseren Individualismus auf. Wir beten also für alle, für uns alle, für die ganze kirchliche Gemeinschaft, sogar über deine konfessionelle Gemeinschaft hinaus, für alle Christen. Es ist ein Gebet für alle Christen, für die Einheit aller Christen, sogar für die ganze Menschheit, wenn wir so sagen wollen, weil wir alle ja Geschöpfe, Kinder Gottes sind. Die Liebe, die wir empfangen, befreit uns von diesem Individualismus. Das Unser zu Beginn des Vaterunsers und dann eben auch das Wir oder auch das Uns, also die erste Person Mehrzahl in den letzten vier Bitten des Vaterunsers, schließt keinen aus diesem Gebet aus. Alle sind also darin enthalten. Jetzt sagt der Katechismus etwas ganz Wichtiges. Damit es aufrichtig gebetet wird, müssen unsere Spaltungen und Gegensätze überwunden werden. Und hier zitiert er indirekt einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium im 5. Kapitel. Sie kennen dieses Wort, ich lese es Ihnen kurz vor, Vers 23 und 24. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Oh ja, wie wichtig ist es, dass wir mit einem versöhnten Herzen das Vaterunser beten, wirklich mit der Absicht, im Frieden zu sein mit Gott und mit den Mitmenschen. Gerade auch in dieser Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da habe ich auch schon von Menschen gehört, wie schwer sie sich taten, den zweiten Teil dieser Bitte auch auszusprechen, weil sie einfach nicht fähig sind, einem anderen Menschen zu vergeben. Und Jesus betont doch immer wieder dieses Vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir werden da noch genauer darauf zurückkommen. Aber nur so viel vorweggenommen, die Versöhnung, die kann wirklich ganz Gewaltiges bewegen und ganz tief gehende Wunden heilen, wenn wir nur bereit sind zu vergeben. Wirklich jemandem zu sagen, der uns Böses, Schlimmes angetan hat, ich vergebe dir. Und das wirklich auch von ganzem Herzen meinen. Also damit es aufrichtig gebetet wird, müssen unsere Spaltungen und Gegensätze überwunden werden. Wir sollen also auch die Spaltung in uns selber, die Spaltung in unserer Gesellschaft möglichst überwinden. Klar, der Katechismus verlangt hier sehr viel von uns. Wie können wir alle Spaltungen und Gegensätze überwinden? Das können wir ja nicht alleine. Wir können immer wieder versuchen, den ersten Schritt zu machen, den Schritt der Versöhnung, die Hand bieten, auf jemanden zugehen, die Verzeihung anbieten oder auch einmal selber jemandem sagen, ich verzeihe dir, was dann der andere damit macht, das können wir eben nicht steuern. Aber wir selber haben immer wieder den Schlüssel zu unserem eigenen Herzen und können da, wo es uns möglich ist, solche Spaltungen und Gegensätze überwinden. Wenn wir alles getan haben und der Mitmensch halt doch nicht will, dann können wir auch ein ruhiges Gewissen haben und müssen uns nicht mehr zu sehr plagen, auch wenn es weiterhin weh tut, dass jemand uns vielleicht nicht vergibt oder dass der Friede oder die Einheit nicht hergestellt werden kann. Das Bemühen muss da sein. Also da betont der Katechismus wirklich, dass wir mit ganzem Herzen, mit aufrichtigem Herzen, eben mit einem demütigen Herzen das Vaterunser beten und es nicht nur einfach so als Lippenbekenntnis über unsere Lippen huschen lassen.
Könnte man den Katechismus hier nicht auch so verstehen, dass eigentlich kein Christ das Vaterunser mehr beten darf, solange es eine Spaltung in der Christenheit gibt?
Das wäre natürlich ein bisschen krass, sage ich jetzt mal so. Es gibt bessere Worte als krass, aber Sie verstehen, was ich meine. Wir können da ja nicht einfach, weil wir die Spaltungen haben, jetzt sagen, wir beten das Vaterunser nicht mehr. Aber ein ehrliches Bemühen sollte in uns wieder wachsen, wenn wir das Vaterunser beten. Ein ehrliches Bemühen, auch die Spaltungen in meinem kleinen Lebensraum irgendwo zu überwinden. Sehen Sie, auch ich als Pfarrer habe meine Spaltungen, nicht jetzt persönlich, aber zum Beispiel in meiner Pfarrei oder mit Mitmenschen, die früher sehr gut mit mir auskamen und dann gibt es einfach die Geschichte, da gibt es gewisse Dinge und man kann sich kaum mehr sehen. Man ist verwundet und man geht auf Distanz. Ich denke, Sie kennen das alles, alle auch. Und das sind traurige Sachen und das schmerzt und jedes Mal, wenn man diese Person wieder sieht, dann tut es einem wieder weh. Aber das kann man fast nicht vermeiden im zwischenmenschlichen Zusammengehen. Man kann dann versuchen, wieder einen Anstoß zu machen, aber wenn der andere nicht will oder die Einsicht nicht hat, dann muss man es auch irgendwo aushalten, dass es halt nicht vollkommen ist, dass die Einheit nicht vollkommen ist. Das tut weh, aber da einfach dann sagen, ich darf nicht beten, wenn ich nicht in der Einheit bin, oder wir als Christen dürfen das Vaterunser nicht mehr beten, weil wir nicht mehr vereint sind, das wäre doch ein bisschen ein dickes Stück. Wir müssen fest beten um diese Einheit. Wie sie dann hergestellt wird, das müssen wir letztlich dann Gott überlassen. Da braucht es sehr, sehr viel. Die Kirche sagt immer wieder, die Einheit wird auch dort insofern hergestellt, je mehr wir uns aus den verschiedenen Konfessionen auf Jesus Christus stützen und wirklich hinhören, was er gesagt hat. Weil wenn wir es wirklich tun, auf ihn hören, dann führt er wieder in die Einheit zusammen. Er hat es ja gewünscht. Nicht er hat die Spaltungen gemacht, sondern wir Menschen haben sie gemacht. Und deshalb das treue Hinhören auf das, was er gesagt hat, und darüber sich auch austauschen, über die Konfessionsgrenzen hinaus, ich denke, das ist der richtige Weg, um die Einheit irgendwo wiederherzustellen. Und sobald natürlich der Stolz dann mitspielt und man sich auf irgendwelche Dinge stolz bezieht, dann kann der Heilige Geist nicht mehr wirken. Wenn der Stolz im Spiel ist, dann ist es eher der Widersacher, der durch seinen Geist wirkt.
An den Stolz anschließend habe ich auch noch eine Frage zu diesem Absatz, nämlich der erste Satz: Wenn wir das Vaterunser aufrichtig beten, geben wir den Individualismus auf, denn die Liebe, die wir empfangen, befreit uns davon. Individualismus ist ja heute ein sehr wichtiges Wort, aber ich denke, auch in der Lehre der katholischen Kirche ist es doch so, dass Gott uns als Individuen geschaffen hat und dass wir auch als Individuen wieder auferstehen. Wir gehen ja nicht in irgendein Nirvana ein, indem wir in einen Einheitsbrei landen, sondern wir sind doch Persönlichkeiten. Wieso befreit uns jetzt die Liebe von dieser Persönlichkeit, von diesem Individuum, das wir sind?
Insofern befreit sie uns, weil wir dann merken, dass eben Gott nicht mein Eigenbesitz ist und dass es nicht nur um mich geht in diesem Gebet, sondern um das Wir, um die Gemeinschaft der Kirche, um alle Menschen. Und das ist, sobald wir unseren Blick über uns selber hinaus richten können auf die Mitbrüder und Mitschwestern, dann wird der Individualismus in zurückgedrängt. Und letztlich, das hat der Katechismus auch gesagt, und das haben wir das letzte Mal behandelt, dass unser bedeutet auch, dass wir die letzte Hoffnung auf das gemeinsame Leben bei Gott in der Herrlichkeit haben, eben auch wesentlich ist. Also das Unser bedeutet auch, dass wir eine gemeinsame Hoffnung auf die Erfüllung aller Verheißungen Gottes mit der Erbschaft des ewigen Lebens haben. Und daher ist der Individualismus durch die Liebe, eben der Blick auf die Gemeinsamkeit, nicht nur ich soll gerettet werden, sondern wir alle sollen gerettet werden, überwunden.
Das heißt, man richtet den Blick nicht mehr nur auf sich, aber auch nicht nur auf die Gemeinschaft, sondern auf das Ich in der Gemeinschaft. Kann man das so sagen?
Das ist sehr gut gesagt, ja. Ich bin immer auch ein Individuum in der Gemeinschaft, aber ich bin nicht im Zentrum, nicht egoistisch im Zentrum, sondern die Liebe hat immer auch alle anderen im Blickfeld. Und keiner kann glücklich sein, wenn er nur selber gerettet ist, sondern er muss immer auch diese Liebe haben, dass auch die anderen mit ihm gerettet werden. Ja? Sie haben das sehr schön gesagt, Herr Stiefenhofer.
Und diese Liebe wird im nächsten Absatz noch weiter präzisiert. Dort heißt es, die Getauften können nicht zu unserem Vater beten, ohne alle, für die er seinen geliebten Sohn hingegeben hat, vor Gott zu tragen. Gottes Liebe ist grenzenlos und unser Gebet sollte es ebenfalls sein. Das Vaterunser öffnet uns für das gesamte Ausmaß der in Christus sichtbar gewordenen Liebe des Vaters. Wir beten mit allen und für alle Menschen, die den Vater noch nicht kennen, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Diese göttliche Sorge um alle Menschen und um die ganze Schöpfung hat alle großen Beter beseelt. Sie soll unser Gebet zu einer weitherzigen Liebe führen, wenn wir zu sprechen wagen, Vater unser.
Also hier zeigt der Katechismus noch einmal, was für ein wunderbares Wort dieses unser ist und wie sehr dieses Wort unser das Herz des Menschen erweitert und eben alle Menschen in den Blickfeld nimmt. Die Getauften können nicht zu unserem Vater beten, ohne alle, für die er seinen geliebten Sohn hingegeben hat, vor Gott zu tragen. Also im Vater unser, mit anderen Worten heißt das, tragen wir die ganze Menschheit vor Gott. Wir beten es also nicht nur als Individuum, sondern wir beten es in Gemeinschaft mit der Kirche. Wie Sie das vorhin sehr schön gesagt haben, ich bin ein Individuum in der Gemeinschaft, in der Kirche. Also wir beten immer mit den anderen für alle Menschen, weil Jesus, der geliebte Sohn des Vaters, sein Leben ja für alle Menschen hingegeben hat und daher beten wir auch für alle. Und wenn wir zum Beispiel im Schuldbekenntnis sprechen, darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn, dann ist auch dieses Unser darin enthalten. Also jedes Mal sollten wir eigentlich noch ein kurzes Gebet zu Gott aufsteigen lassen und sagen, Vater, vergib mir meine Sünden und vergib die Sünden all meiner Brüder und Schwestern, die jetzt mit mir in dieser Kirche sind. Ob wir das machen, ob uns das bewusst ist, das ist auch so ein Gebet, das einfach über unsere Lippen geht, ohne dass wir zu genügend stark das mit dem Intellekt, mit dem Verstand auch durchdringen. Aber genau das ist das gemeint, dass wir füreinander beten. Und wenn wir das Vater unser beten, dann beten wir füreinander. Und wenn wir füreinander beten, da bin ich natürlich immer selber auch einbezogen. Stellen Sie sich vor, wie stark das Gebet ist. Jeder betet das Vater unser für alle, also bin ich jedem Vater unser auch inbegriffen. Und da hat es natürlich viel mehr Wirkung, als wenn ich das Vater unser nur für mich bete. Dann bete ich nämlich vielleicht 10 Vater unser pro Tag oder ich weiß nicht wie viel, aber so bin ich natürlich mit Millionen von Vater unsern immer vor Gott hingetragen. Also das versucht der Katechismus hier sehr deutlich herauszustreichen. Gottes Liebe ist grenzenlos und unser Gebet soll es ebenfalls sein. Das Vaterunser öffnet uns für das gesamte Ausmaß der in Christus sichtbar gewordenen Liebe des Vaters. Eben da sehen wir, wie groß die Liebe Gottes ist. Er ist immer in unser enthalten. Der Katechismus sagt auch, im Vaterunser wenden wir uns immer auch an die göttliche Dreifaltigkeit. Denn wo der Vater ist, ist immer auch der Sohn und der Heilige Geist. Das ist im Grunde genommen sogar ein Dreifaltigkeitsgebet. Wir werden dann später noch bei den nächsten Paragraphen, ich weiß nicht, ob wir noch hinkommen, bei den 7 Bitten darauf zurückkommen. Und da sagt der Katechismus, wir beten mit allen und für alle Menschen, die den Vater noch nicht kennen, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Also wir beten nicht nur für die Getauften, sondern auch für alle, die nicht getauft sind, die den Vater nicht kennen. Also es ist wirklich ein ganz universales Gebet. Und wir haben vom Katechismus her gelernt, dass das Vaterunser die Zusammenfassung des Evangeliums ist. Und in solchen Worten erkennen wir das jetzt langsam immer besser. Es ist wirklich viel mehr darin, als wir uns eigentlich so vorgestellt haben. Es ist also ein Gebet, das alle Menschen mit einschließt. Nicht nur die Getauften, sondern auch alle, die noch den Vater noch nicht kennen. Und dann natürlich auch die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. In diesem Sinne ist es auch für die Getauften, die sich von Gott und von der Kirche entfernt haben, ein Gebet, das auch für sie gilt, dass auch sie da, damit auch sie eingeschlossen sind und damit auch sie wieder den Weg in die Kirche und in die Gemeinschaft zu Gott zurückfinden. Diese göttliche Sorge um alle Menschen und die ganze Schöpfung hat alle großen Beter beseelt. Sie soll unser Gebet zu einer weitherzigen Liebe führen, wenn wir zu sprechen wagen, Vater unser. Also, wir sind da auch in einer wunderbaren Tradition von Beten, die dieses Vater unser schon seit 2000 Jahren vor uns gebetet haben. Mit all diesen Menschen sind wir auch durch das Gebet verbunden und mit dieser Sehnsucht, dass alle Menschen gerettet werden. Der universale Heilswille Gottes ist wirklich vorhanden und er wird in diesem Gebet ausgedrückt. Wir wagen also immer wieder zu sprechen, Vater unser. Und diesem kleinen Wort unser steckt also so viel, so gewaltige Dimensionen, die wir jetzt eben ein bisschen entdeckt haben.
Vielleicht noch ein kleiner Gedanke zum letzten Absatz. Das ist ja auch ein Gegenstand, über den man öfter mal nachdenken kann. Denn wenn man Vater unser betet, dann steht man doch zumindest inmitten von Christen, inmitten von Menschen, denen man einigermaßen wohlgesonnen ist. Man hat zumindest diesen Grundkonsens. Man ist jetzt gemeinsam im Gottesdienst und betet gemeinsam dieses Vater unser. Aber der reiche Schnösel, der mich heute mit seinem Auto angespritzt hat, als ich auf dem Weg zur Kirche war, den schließe ich da eigentlich nicht ein. Dass hier eben auch explizit alle jene gelandet sind, für die Christus sogar gestorben ist und ich will sie eigentlich nicht in meinem Leben drin haben. Und ich denke, da weiß jeder Beispiele von Menschen, die man sagen kann, okay, du darfst gerettet werden, das erlaube ich dir in meiner großen Güte, aber kennenlernen möchte ich dich doch lieber nicht.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Klar, geraten wir immer wieder an unsere persönlichen und menschlichen Grenzen. Und ich denke, wenn wir uns bemühen, durch das Beten des Vaterunsers unser Leben immer mehr Gottes Willen zu unterwerfen und eben Gott ähnlich zu werden, wie es da auch im Katechismus geheißen hat, also eine der wesentlichen Grundhaltungen, um das Beten, um das Vaterunser richtig zu beten, ist das Verlangen und der Wille, uns ihm anzugleichen. Je mehr wir das also uns bemühen darum, umso leichter wird es uns fallen, eben auch diesen reichen Schnösel oder andere Menschen, die ja, für die wir vielleicht beten, aber die wir nicht kennenlernen möchten, dass wir dadurch die Liebe gewisse Grenzen, die wir uns auf, einfach auf menschliche Art und Weise selber setzen, überspringen können. Mit Gottes Kraft überspringe ich Mauern, heißt es im Psalm, ich glaube in dem 34. Psalm. Wunderschön, dass dieser Ausdruck, mit Gottes Kraft kann ich eben Mauern überspringen, die ich mir gewöhnlich selber setze. Und eben diese Dimension, dass im Vater unser für alle gebetet wird, die von Jesus Christus erlöst worden sind. Das ist schon etwas sehr Universales und etwas sehr Ergreifendes. Und darüber nachzudenken, das lohnt sich. Und eben, Sie haben gesagt, jeder hat seine Beispiele von Menschen, für die er vielleicht betet, aber die er nicht kennenlernen möchte oder so weiter. Das ist schon so, das ist rein menschlich. Aber die Liebe hilft uns, da keine persönlichen Grenzen zu setzen.
Vater unser im Himmel, das Gebet unseres Herrn Jesus Christus betrachten wir hier im Katechismus bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Nun haben wir das Vater unser, diese ersten beiden Worte, hinter uns gelassen, behalten sie aber auch im Kopf und im Herzen und widmen uns dem nächsten Abschnitt. Im Himmel ist er überschrieben. Lesen Sie mit dem Katechismus auf der Seite 700, der Abschnitt 2724. Im Himmel. Dieser biblische Ausdruck bezeichnet nicht einen Ort oder Raum, sondern eine Daseinsweise. Nicht ein Fernsein Gottes, sondern seine Erhabenheit. Unser Vater ist nicht anderswo, sondern er ist jenseits von allem, was wir über seine Heiligkeit denken können. Gerade weil er der dreimal Heilige ist, ist er dem demütigen und reuevollen Herzen nahe. Mit Recht werden die Worte Vater unser im Himmel vom Herz der Gerechten verstanden, in dem Gott wie in seinem Tempel wohnt. Darum auch wird der Beter wünschen und sich danach sehnen, dass der, den er anruft, in ihm wohnt. Himmel könnten sehr wohl auch die sein, die das Abbild der himmlischen Welt in sich tragen und in denen Gott wohnt und wandelt.
Dieser Abschnitt, finde ich, ein wunderbarer Ausdruck des Glaubens unserer Kirche. Sehr schön zusammengefasst, was es bedeutet im Himmel. Der Himmel ist nicht ein Ort, heißt es, sondern eine Daseinsweise. Und zwei Arten des Daseins Gottes gibt es. Er ist im Himmel einerseits und andererseits in uns selber. Auch wir sind Himmel, jenseits von allem. Wenn wir daran denken, wie da der Astronaut irgendwie ein Gagarin, glaube ich, war es, aus Russland, da zum Mond hinaufgefahren ist und dann hinter dem Mond kam und gesagt hat, wir waren jetzt so weit im Himmel und wir haben Gott nicht gesehen, es gibt ihn nicht, dann kann man da eigentlich nur ein bisschen lachen darüber. Es ist ein Versuch natürlich, den Atheismus zu verbreiten und eben zu sagen, er ist ja gar nicht im Himmel. Aber eben der Himmel ist nicht ein Ort, sondern eine Daseinsweise. Es ist nicht ein Fernsein Gottes, sondern damit ist ausgedrückt eine Erhabenheit, die Erhabenheit Gottes. Unser Vater ist nicht anderswo, sondern er ist jenseits von allem, was wir über seine Heiligkeit denken können. Er ist eben viel größer, als wir das einfach vorstellen können. Und dieses Größere, diese Erhabenheit, dieses Anderssein, das ist Himmel. Gerade wer er dreimal Heiliger ist er dem demütigen und reuevollen Herzen nahe. Und da kommen zwei Ausdrücke oder Sprüche oder Zitate von einer von Augustinus. Mit Recht werden die Worte Vater unser im Himmel vom Herzen der Gerechten verstanden, in dem Gott wie in seinem Tempel wohnt. Also im Herzen des Gerechten wohnt Gott wie in einem Tempel. Und da erinnern wir uns natürlich sofort an das Wort des Paulus. Wisst ihr denn nicht, dass ihr Tempel seid und dass der Heilige Geist in euch wohnt? Und da können wir wieder mit der Einheit Gottes so sagen auch, dass da, wo der Heilige Geist ist, immer auch der Vater und der Sohn ist. Also die Dreifaltigkeit ist immer zusammen. Also sind wir ein Heiligtum, ist Gott in uns. Können wir also Gott auch in uns wirklich erfahren? Ich denke vor allem, wenn wir ganz tief ins Gebet versinken und uns ein bisschen von allem Lärm abkapseln, mal den Lärm der ganzen, der Straße und der Musik. Es ist ja immer wieder, denke ich, es ist entsetzlich. Jetzt gestern Abend bin ich noch von der Nachbargemeinde nach einem geistlichen Vortrag über Fatima zurückgekehrt und da war so ein junger Mann mit einem Hund spazieren gegangen und er konnte es nicht lassen, in dieser wunderbaren Stille des Abends noch irgendwie Musik dabei zu haben. Und da habe ich mich auch gefragt, es ist so schade, dass man die Stille nicht mehr schätzt, dass man immer etwas braucht, um sich berieseln zu lassen. Und da, wo immer diese Dauerberieselung ist, kann man ja gar nicht mehr in sich gehen. Man kann ja gar nicht mehr sich selber finden. Man wird ja gar nicht mehr sich selber. Man ist immer von anderen und vom Lärm gesteuert und hat viel zu wenig Zeit, wirklich auch innerlich einmal zu horchen, was da drin ist. Und das ist erzeugt eine Armut. Also mir ist das sehr stark aufgefallen. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Also der Himmel ist in uns, weil Gott in uns ist. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt im Herz der Gerechten. Natürlich wohnt er in jedem Menschen, aber wir können vielleicht auch so sagen, er ist manchmal als der gekreuzigte Heiland im Menschen, wenn der Mensch eben zu wenig mit Gott verbunden ist. Und er ist der auferstandene Heiland bei den Menschen, die mit Gott stärker verbunden sind. Und dann geht das Zitat von Augustinus weiter. Darum auch wird der Beter wünschen und sich danach sehnen, dass der, den er anruft, in ihm wohnt. Ja, eine Sehnsucht, dass Gott in uns ist. Nicht nur eine Sehnsucht, sondern es ist auch so. Die Sehnsucht kann dann sein, dass wir ihm wirklich auch begegnen können, dass wir ihn erfahren in uns, dass er da ist. Und das andere ist vom heiligen Cyril von Jerusalem. Himmel könnten sehr wohl auch die sein, die das Abbild der himmlischen Welt in sich tragen und in denen Gott wohnt und wandelt. Durch die Taufe ist Gott in uns und so ist auch das Herz, unser Herz, das Herz der Getauften, ein Himmel, ein Ort, wo Gott wohnt. Und das ist also sehr schön in diesem Paragraphen ausgedrückt im Katechismus. Der biblische Ausdruck im Himmel bezeichnet nicht einen Ort oder Raum, sondern eine Daseinsweise. Gott ist einfach über alles erhaben und das ist der Himmel. Und Gott ist in uns und da ist auch Himmel.
Wenn ich mir das aber jetzt nochmal konkret vorstelle, der Himmel ist kein Ort, er ist ein Zustand oder eine Daseinsweise, wie der Katechismus hier sagt. Herr Pfarrer, ich glaube, da bekomme ich Zustände, wenn ich mir das vorstelle. Ich kann nicht herumlaufen, ich kann nichts tun, ich kann einfach nur sein. Ich bin völlig handlungsunfähig. Ist das nicht schrecklich?
Wieso meinen Sie, Sie sind handlungsunfähig?
Naja, ich bin doch nur, ich tue doch nichts.
Im Himmel bedeutet dann, ganz in Gott zu sein, ganz in Gott aufgegangen zu sein, ganz in der Anschauung Gottes zu sein. Und da werden sie alles tun, was im Willen Gottes ist. Da werden sie ganz aufgenommen sein im Willen Gottes. Jetzt haben wir unsere Freiheit hier auf Erden, um in Freiheit auf unserem Weg den Lebensweg gestalten zu können, in der Verantwortung vor Gott. Wir werden für alles, was wir tun, Rechenschaft ablegen eines Tages, wenn wir dann vor Gott erscheinen. Und dann, wenn wir bestehen, dann werden wir eingehen in den Himmel, also in diese unfassbare, tiefe Gemeinschaft mit Gott. Jetzt haben wir den Himmel sozusagen in uns, weil Gott in uns ist, und dann werden wir in Gott sein, vollkommen in ihm sein. Das ist auch die selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit, die das von diesem Wort immer wieder so fasziniert war. Gott ist in uns und wir sind in ihm. Es ist ein gegenseitiges Innewohnen, drinwohnen. Und es ist klar, das übersteigt natürlich unser Verfassungsvermögen. Darüber können wir nur immer wieder ein bisschen nachdenken. Zum Beispiel gerade auch nach der Kommunion, dass wir darüber nachdenken, jetzt bist du in mir und ich bin ganz in dir. Es ist eine gegenseitige Einwohnung. Ich finde das faszinierend, ich finde das wunderbar. Das ist Himmel, das ist Gott, das ist Eingehen in Gott. Und da müssen Sie keine Angst haben, dass Sie dann nicht mehr frei sind.
Aber geschieht da auch noch etwas? Oder ist das nur Stillstand? Ich denke, das ist eine Frage, die viele Menschen bewegt, dass man sich einfach nicht richtig vorstellen kann, wie das sein soll, ohne Zeit, ohne Raum und trotzdem glücklich, ohne die Möglichkeit, etwas zu tun.
Ja, müssen wir das uns ganz genau konkret vorstellen? Sehen Sie, wir stellen immer wieder fest im Katechismus, Gott ist letztlich nicht fassbar. Wir können einiges mit Worten über ihn aussagen, aber wir können letztlich das tiefste Geheimnis Gottes nicht erfassen. Und so kann ich Ihnen auch keine Antwort geben auf Ihre Frage oder auf Ihr Bedenken. Ich bin überzeugt, es wird absolut spannend sein und es wird wundervoll sein. Wenn zum Beispiel Paulus berichtet, dass er einen Mann kennt, und er spricht sicher von sich selber, der bis in den siebten Himmel entrückt, oder in den dritten Himmel, Entschuldigung, entrückt worden ist, und was er da gesehen und gehört habe, das könne er nicht in Worte fassen, dann bringt das genau das zum Ausdruck. Gott ist viel größer. Und jedes Mal, wenn wir ihn mit Worten versuchen zu erklären, dann schränken wir ihn wieder ein, weil die Worte diese unendliche Dimension Gottes nicht fassen können. Und da müssen Sie sich sicher keine Sorgen machen, wenn man von den Heiligen hört, manchmal erscheinen sie ja, oder auch die Mutter Gottes erscheint und so weiter, dann kann man spüren, was für eine Gnade es sein muss, einfach in Gott zu sein.
Vielleicht hier auch noch eine Annäherung an dieses Gefühl des Himmels. Wir sehen ja viel von dem, was Gott ist, auch in seiner Schöpfung und in dem, was er uns hier auf Erden geschenkt hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin gerade verlobt und frisch verliebt, und wenn ich einen Abend mit meiner Verlobten nichts anderes tue, als nur mit ihr im Wohnzimmer zu sitzen und sie anzuschauen, dann bin ich völlig glücklich. Und jeder von Ihnen, der dieses Gefühl schon einmal hatte, einfach nur neben jemandem zu sitzen und überhaupt nichts mehr zu wollen, als einfach nur da zu sitzen, dann ist man einfach glücklich. Und diese Liebe, die jetzt natürlich auf der Welt unvollkommen ist, die werden wir dann im Himmel vollständig spüren. Und insofern müssen wir natürlich auch gar nichts tun, denn die Liebe ist es ja, die das alles dann ausfüllt.
Eine gute Analogie, ja. Dankeschön.
Gehen wir weiter im Katechismus der katholischen Kirche. Wir sind im Abschnitt 2795. Das Zeichen der Himmel verweist uns auf das Mysterium des Bundes, das wir leben, wenn wir zu unserem Vater beten. Er ist im Himmel. Dieser ist seine Wohnstätte. Das Haus des Vaters ist also auch unsere Heimat. Die Sünde hat uns von der Erde des Bundes vertrieben und die Bekehrung des Herzens lässt uns zum Vater im Himmel zurückkehren. In Christus sind Himmel und Erde miteinander versöhnt worden, denn allein der Sohn ist vom Himmel hinabgestiegen und nur er lässt uns durch sein Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt mit ihm wieder zum Himmel hinaufsteigen.
Hier geht der Katechismus noch einmal auf dieses Aussage ein, dass der Himmel nicht ein Ort ist, den man jetzt ganz klar lokalisieren kann, sondern der Himmel ist eben das, was über unser menschliches Denken hinausgeht. Der Himmel ist eigentlich überall. Überall da, wo Gott ist, ist der Himmel. Und der Katechismus versucht zu erklären, dass es zu einem Bruch gekommen ist zwischen Himmel und Erde und dass die Erde dann sozusagen das Exil geworden ist, aber die eigentliche Heimat des Menschen ist der Himmel. Und Jesus ist dann gekommen, um Himmel und Erde wieder zu versöhnen oder Gott und die Menschen wieder zu versöhnen. Warum ist dieser Bruch gekommen zwischen Himmel und Erde? Der Bruch ist durch die Sünde gekommen. Also Himmel, müssen wir sagen, das ist das, was ohne Sünde ist. Und Erde ist das, was sündhaft ist. Jetzt nicht auf die Schöpfung so konkret bezogen, aber einfach vom Bild her. Und Jesus ist gekommen, um uns zu versöhnen mit Gott, indem er eben die Sünde der Welt hinweggenommen hat, als Lamm Gottes, das am Kreuz geschlachtet worden ist und durch sein Blut die Menschen mit Gott versöhnt hat. In Christus sind Himmel und Erde miteinander versöhnt worden, denn allein der Sohn ist vom Himmel hinabgestiegen und nur er lässt uns durch sein Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt mit ihm wieder zum Himmel hinaufsteigen. Er hat dann gesagt, ich gehe voraus, um euch eine Wohnung zu bereiten, damit auch ihr dort seid, wo ich sein werde. Und in den letzten Wochen haben wir in den Lesungen immer wieder aus der Offenbarung gehört von diesem himmlischen Jerusalem, dass Johannes sah, wie es herabstieg auf die Erde. Das ist der Ort, das ist die Kirche, die verherrlichte Kirche im Himmel, eben nicht lokalisiert, sondern im sündenlosen Zustand, wo Jesus uns die Wohnungen vorbereitet hat. Und dieses wunderbare himmlische Jerusalem sollen wir einmal hineinkommen, wenn wir eben auch selber unseren Weg gegangen sind und unsere Prüfung bestanden haben. Versteht man jetzt ungefähr, was da gemeint ist? Haben Sie es verstanden?
Ich denke schon, das ist eben ein Mysterium. Den Himmel zu beschreiben, ist nun mal sehr schwierig. Und so wie ich das gesehen habe, ist vor allem der Punkt interessant, wenn ich nochmal meine ängstlichen Bedenken, die natürlich nicht ganz ernst gemeint waren, von vorhin wieder aufgreife, so diese Angst, das ist ein völlig fremder Ort, nicht mal ein Ort, sondern ein Zustand, an den ich hingehe, dann finde ich es doch sehr tröstlich zu sehen, dass dieser Ort nicht das, was hier ist, sondern dieser Ort meine Heimat ist, das, wo ich eigentlich zu Hause bin.
Richtig, das ist unsere Heimat, dieser Ort oder dieser Zustand ist das, wonach sich eigentlich unsere Seele immer wieder sehnt. Eben in jeder Leere, die wir in unserem Herzen spüren, da kommt diese Sehnsucht nach der Vollkommenheit, nach dem ganz eingegangen sein in die Liebe zum Vorschein. Das ist ja das, was den Menschen immer wieder quält. Er hat so große Sehnsüchte und er hat so große Bedürfnisse nach Vollkommenheit, nach Eingehen, nach Liebe. Und er sucht sie immer wieder, sehr oft eben leider am falschen Ort. Und erst dann in Gott wird diese Sehnsucht gänzlich gestillt werden können. Weil da die vollkommene Liebe ist, weil da das vollkommene Einswerden ist. Sie haben vorhin die Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen einem Braut und einem Bräutigam erwähnt. Auch da ist doch sehr oft, dass die Menschen eine ganz tiefe Sehnsucht haben nach Eingehen, nach wirklich Einswerden mit der Braut, mit dem Bräutigam. Und doch ist das nicht möglich. Man merkt dann immer, man ist dann an körperlichen Dingen bleibt man haften und kommt nicht darüber hinaus. Aber genau da, diese Sehnsucht, das kann da das Bild sein, die wird gestillt. Dieses vollkommene Einswerden, das wird dann im Himmel sein.
Wenn die Kirche Vater in uns unser im Himmel betet, bekennt sie, dass wir das Volk Gottes sind, das mit Christus verborgen in Gott schon einen Platz im Himmel hat. Sie bekennt auch, dass von uns gleichzeitig gilt, im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. Im Fleisch befinden sie, die Christen, sich, aber sie leben nicht nach dem Fleisch. Auf Erden weilen sie, aber im Himmel sind sie Bürger.
Jawohl. Ich denke, hier wird noch einmal alles gesagt, was wir schon versucht haben zu erklären. Wenn die Kirche also Vater unser im Himmel betet, bekennt sie, dass wir das Volk Gottes sind, das mit Christus verborgen in Gott schon einen Platz im Himmel hat. Also wir nehmen eigentlich diese Sehnsucht nach dem Himmel in diesen Worten Vater unser im Himmel vorweg. Da kommt immer wieder dieser Ausdruck der Sehnsucht oder dieser Wunsch nach Sehnsucht oder diese Sehnsucht kommt zum Ausdruck. Sie bekennt auch, dass uns von uns gleichzeitig gilt, im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. 2. Korintherbrief. Auch eben, erst dann werden wir, nach diesem Leben werden wir alle Sehnsüchte erfüllt bekommen. Alle Sehnsucht nach Gott, dieser Wunsch nach tiefster Gemeinschaft, nach vollkommener Liebe, das wird erst nachher geschehen. Und je mehr wir ein bisschen eine Ahnung haben im Herzen, umso mehr merken wir, wie alles eben auf dieser Erde fad ist, wie es uns nicht mehr genügen kann. Und deshalb seufzen wir im gegenwärtigen Zustand. Ich denke, je mehr wir uns auf den geistlichen Weg begehen, umso mehr merken wir halt, dass all das Materielle, alles, was uns die Welt bieten kann, letztlich nicht wirklich glücklich macht. Es sind so Momente, wo wir fühlen, da bin ich glücklich, aber das geht sehr schnell vorbei. Erst Gott ist der uns ganz glücklich machen kann. Augustinus hat ja dieses wunderbare Wort geprägt: Unruhig ist meine Seele, bis sie ruht, o Gott, in dir. Und ich weiß nicht, warum Menschen sich so schwer tun mit dem lieben Gott. Warum dass sie immer wieder von einem Frusterlebnis zum nächsten, so ist es nämlich eigentlich, gehen und eben gar nicht merken, dass bei Gott eben die ganze Fülle ist. Und da versucht der Katechismus uns wieder darauf aufmerksam zu machen, dass unsere Heimat im Himmel ist, dass wir also dort dann in diesem Zustand, in diesem Daseinsweise, die alles übersteigt, unsere Heimat, unsere letzte Wohnstätte haben.
Vater unser im Himmel. Diese vier Worte haben uns jetzt eine ganze Zeit lang beschäftigt. Und jetzt in diesem letzten Abschnitt ist ja auch deutlich geworden, dass sie eigentlich eben auch dazu da sind, uns zunächst auf die Füße zu stellen. Also Vater unser, wir sind in Gemeinschaft hier auf der Erde. Und dann unsere Augen nach oben zu heben in den Himmel.
Ja? Das kommt ja auch sehr schön jetzt noch in diesem letzten Zitat von Diognet zum Ausdruck. Im Fleisch befinden sich die Christen, aber sie leben nicht nach dem Fleisch. Auf Erden weilen sie, aber im Himmel sind sie Bürger. Ich habe vor kurzem einen Vortrag auf Radio Horeb gehalten mit dem Titel »Mit dem Herzen im Himmel und mit den Füßen auf Erden«. Und das ist genau der Ausdruck. Als Christen sollten wir wirklich mit dem Herzen immer im Himmel sein und nichts mehr ersehnen als die Verherrlichung Gottes, als die Erfüllung des Willens Gottes, wie es dann auch im Vaterunser zum Ausdruck kommt. Aber wir sind Bürger auf dieser Erde, wir leben auf dieser Erde, wir stehen mit beiden Füßen auf dieser Erde und versuchen hier möglichst gerecht zu leben, möglichst viel Liebe zu schenken, die Welt möglichst zu verwandeln, und zwar ins Bessere, in das Gute in die Welt zu bringen und nicht Werkzeuge des Bösen zu sein.
Und eben zu zeigen, von wem wir abstammen, dass der Apfel nicht weit vom Baum fällt, von dem Vater unser, den wir haben im Himmel.